Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert die Bürgeruniversität vom 15. November 2019. Zu Gast war Gregor Gysi. Gysi war letzter Vorsitzender der SED-PDS in der DDR. Und er war langjähriger Fraktionsvorsitzender der PDS und später der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Sein Thema an diesem Abend? Deutschland und Europa 30 Jahre nach dem Mauerfall. Verunsicherung und Perspektiven.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sehr verwundert, in welchem Alter man hier noch so studiert, so in meinem. Aber na gut, das ist nur das eine. Das zweite, dass ich zu spät gekommen bin, liegt daran, dass der Flug von Berlin nach Frankfurt am Main einfach gestrichen wurde, sodass ich mit dem Flug danach auch nicht mehr die Maschine von Frankfurt am Main nach Friedrichshafen erreicht hätte. Und die einzige Möglichkeit war, nach Zürich zu fliegen, in die Schweiz. In die neutrale Schweiz. Und da bin ich dann netterweise abgeholt und hierher gebracht worden. Aber das dauert seine Zeit. Ich will Ihnen zunächst von meinem persönlichen Leben nur erzählen, dass es interessanterweise drei Leute gibt, die über mein Schicksal in bestimmter Hinsicht entschieden haben. Einmal meine Eltern. Denn als ich geboren wurde, nein, nicht nur, dass sie mich gezeugt haben, das war natürlich auch eine gewisse Entscheidung, aber davon sehe ich mal ab. Aber als ich geboren wurde, wohnten sie in West-Berlin, im amerikanischen Sektor und entschieden sich ein Jahr später in den sowjetischen Sektor umzuziehen. Wenn sie das nicht getan hätten, würde mich wirklich interessieren, wie ich mich entwickelt hätte. Wär ich Maoist geworden oder sowas Komisches? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Aber vielleicht Präsident ihrer Universität, das wäre schon möglich. Und der Zweite, der über mein Leben entschieden hat, war John F. Kennedy. Und zwar bei einem Mittagessen mit Chruschtschow etwa 1960. Und da hat Chruschtschow ihn gefragt, die machen das ja nie direkt, wie ist Ihre Haltung zu Berlin? Und da hat John F. Kennedy geantwortet, West-Berlin muss frei bleiben. Das war die Genehmigung, die Mauer durch Berlin zu bauen. Wenn er gesagt hätte, ganz Berlin muss unter Vier-Mächte-Status bleiben, das war der Plan B, dann hätte man eine Mauer rund um Berlin gebaut. Dann hätte ich in Ost-Berlin wohnend ein völlig anderes Leben geführt. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, ob John F. Kennedy dabei an mich gedacht hat, wage ich zu bezweifeln, aber immerhin hat er über mein Leben entschieden. Wir leben jetzt in einer komplizierten Zeit, das hat verschiedene Ursachen. Man begegnet in den letzten Wochen und Monaten immer wieder den Themen, die aktuelle Weltlage ist für die Leute, einerseits interessiert es sie und andererseits verunsichert sie sie. Sie können damit immer weniger anfangen. Und das liegt daran, dass die Klarheit weg ist. Der Kalte Krieg, so anstrengend und für viele Bürgerinnen und Bürger mit Nachteilen eher verbunden war, schuf Klarheit. Der Warschauer Vertrag hatte seine Freunde und seine Feinde, die NATO hatte ihre Freunde und Feinde und dann gab es noch die Blockfreien. Also mal angenommen, die fünfständigen Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hätten im Kalten Krieg einen Vertrag mit dem Iran beschlossen, aus welchen Gründen auch immer. Niemals hätten die USA das gekündigt. Das wäre gar nicht denkbar gewesen. Oder unter Einschluss der Sowjetunion und der Volksrepublik China hätten die USA mit Großbritannien und Frankreich und weiteren 100 Staaten ein Abkommen gemacht, um das Klima zu retten. Niemals hätten die USA das gekündigt. Ich gebe zu, dass eine Roulettekugel eine sicher zu berechnende Größe im Vergleich zu Trump ist. Aber eins hat der Trump begriffen, dass der Kalte Krieg vorbei ist, dass die alten Regeln nicht mehr gelten. Nicht nur sein Handelskrieg gegen China, dahinter steckt natürlich die Sorge, dass China zu der ersten Weltmacht wird. Wobei sie auch ökonomisch sind, militärisch und bei Geheimdiensten wohl noch nicht, aber immerhin ökonomisch. Und das macht den USA zu schaffen. Wie immer, wenn du eine solche Position verlierst, willst du ja das nicht wahrhaben. Und deshalb führen sie diesen Wirtschaftskrieg. Aber sie machen das auch gegen die EU. Das ist denen wurscht. Der würde das auch gegen Deutschland machen. Das ist dem auch wurscht. Weil er weiß, dass das alles nicht mehr stimmt. Die Türkei führt einen Krieg, andere NATO-Länder sind dagegen. Er erklärt den Iran zum Hauptfeind, andere sagen, nö, stimmt nicht, wir sehen das anders. Das heißt, wenn Sie so wollen, ist die ganze Welt durcheinander geraten und nicht mehr zu begreifen. Und das Ergebnis ist, dass dann die Populisten Erfolg haben, die Rechtspopulisten, die zurückkehren wollen zum alten Nationalstaat und den Leuten eine Übersichtlichkeit versprechen. Die sagen ihnen, dann geht uns Syrien und all das nichts mehr an. Das ist völlig falsch. Jedes Problem auf dieser Erde kommt direkt oder indirekt auch zu uns. Anders geht es gar nicht. Aber das steckt dahinter. Nun will ich aber an die Sache von vor 30 Jahren erinnern. Das hat uns ja alle sehr beschäftigt. Ich hatte 10 Stadtgespräche mit der Super-ILO und lauter verschiedene Gästen. Jetzt haben die mir schon wieder einen Vertrag geschickt fürs nächste Jahr, 30 Jahre Einheit. Och, aber ich hoffe, im übernächsten haben wir nicht wieder so ein Jubiläum. Wir Deutsche sind ja in Jubiläen verliebt. Und das verstehe ich auch. Leider, als ich 66 wurde, war ich nicht in Köln. Sie verstehen das nicht, aber in Köln werden nur alle Zahlen gefeiert, die durch 11 teilbar sind. Das liegt an dem berühmten 11.11., wo immer der Karneval beginnt. Und deshalb ist für die der 16., 65. völlig wurscht, aber der 66., jetzt muss ich noch 6 Jahre warten. Und ob ich es dann noch nach Köln schaffe, weiß ich nicht. Trotzdem macht es eins deutlich, unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Sitten stoßen zusammen. Das ist ganz normal, die Menschen in Schleswig-Holstein unterscheiden sich von denen in Bayern und umgekehrt. Das hat es schon immer gegeben. Das ist sogar etwas, was einen reizen kann, weil diese Mentalitätsunterschiede, diese unterschiedlichen Gebräuche und Sitten, das kann was Reizvolles sein. Aber der Ost-West-Unterschied ist tiefergehender. Da geht es nicht um die Frage der Mentalität. Natürlich sind Sächsen und Sachsen sind schon anders als die in Mecklenburg-Vorpommern und natürlich auch als die in Hessen und in Baden-Württemberg und so weiter und so weiter. Das ist schon klar, aber die anderen Unterschiede, die sind interessanter. Nun also will ich kurz dazu kommen. Ich will Ihnen mal erzählen, was ich 89 gemacht habe, oder fangen wir mal an bei 88, dass Sie so eine Vorstellung haben. Zum Beispiel hatte ich Mandanten 88, die in U-Haft waren und die dann entlassen wurden, weil sie zum Beispiel eben zitiert hatten bei der Liebknecht-Luxemburg-Demo, Frau Luxemburg, nämlich, dass Freiheit immer die Freiheit der Andersdenkenden ist. Und dann wurde ihnen angeboten, dass sie nach Großbritannien gehen können oder nach Italien vorübergehend und zurückkehren können und dann wird auch das Strafverfahren gegen sie eingestellt und sie werden aus der Untersuchungshaft entlassen. Das mag hier nur merkwürdig klingen, in der DDR war es absolut absurd. Weit über 90% der Bevölkerung wünschte sich, endlich mal nach Italien oder nach Großbritannien fahren zu können, was ihnen ja verwehrt war. Und dann bekamen sie mit, wenn du in Untersuchungshaft bist, dann kriegst du die Chance und kannst auch wieder zurückkehren. Und da habe ich den Satz gesagt im Rechtsanwaltskollegium, was ganz interessant war. Ich habe gesagt, ein Staat hat immer 2 Möglichkeiten. Er kann etwas verbieten, dann muss er es unterbinden. Oder er muss es erlauben. Wenn er beides nicht kann, das heißt, wenn er nicht die Kraft hat, es zu erlauben, aber auch nicht mehr die Kraft hat, es zu unterbinden, dann ist er am Ende. Das war das letzte Mal, dass ich zur Bezirksleitung der SED Berlin bestellt wurde, weil sie den Satz erklärt haben wollten. Ich habe ihnen den dann erklärt. Aber es war ganz interessant, diese Stimmung lag in der Luft. Und das hatte natürlich noch andere Gründe. 1953 gab es eine Erhebung in der DDR am 17. Juni mit übrigens 2 Besonderheiten. Die eine Besonderheit bestand darin, dass das natürlich in der alten Bundesrepublik in West-Berlin also ein Riesenrummel gab, dann wurde ja eine Straße danach benannt und der 17. Juni war ein Feiertag. Was mich gewundert hat, in Frankreich, in Großbritannien, in den USA spielte das überhaupt nicht so eine Rolle. Ich habe mich gefragt, wieso nicht, bis mir eins klar wurde. Damals, 1953, billigten sie dem deutschen Volk noch kein Selbstbestimmungsrecht zu. So einfach war es. Das war zu schnell nach dem Zweiten Weltkrieg, zu schnell nach der Nazi-Diktatur. Und da sagten sie, nee, da müssen sie sich abfinden. Die einen haben eben die sowjetische Besatzungsmacht, die anderen haben uns. Deshalb fand das komischerweise keine breite Unterstützung. Und das Zweite war, dass natürlich gegen die Demonstrierenden die sowjetischen Panzer auffuhren, sodass sie gar keine Chance hatten. Hochinteressant, die Westpresse, also in Großbritannien, Frankreich, USA, war völlig anders. Beim Ungarnaufstand 1956, erst recht 1968, das war schon eine andere Zeit und es waren andere Länder. Es war ja nicht das deutsche Volk. Und 1989 gab es wieder eine Änderung, nämlich Glasnost und Perestroika. durch Gorbatschow, durch die Sowjetunion. Und da ahnten die Leute, man weiß es nicht so, aber ein Instinkt ist da, dass sie sich sagten, die sowjetischen Panzer fahren diesmal nicht gegen uns auf. Wir haben den eher an unserer Seite. Dann müssen wir es nur mit der SED-Führung aufnehmen und das trauten sie sich zu. So wuchs der Mut auch von Demonstration zu Demonstration, was interessant war. Dann hatten wir am 7. Mai 1989 eine Kommunalwahl und da wurden wieder 99% erreicht. Und das glaubte keiner mehr. Die Leute hatten mitgezählt. Sie hatten auch gemerkt, dass die Leute mitgezählt haben, ohne eine Schlussfolgerung zu ziehen. Und dann kam Rainer Eppelmann zu mir, der Pfarrer und Bürgerrechtler, und fragte, ob ich den Mumm hätte, Strafanzeige wegen Wahlfälschung beim Generalstaatsanwalt der DDR zu stellen. Naja, habe ich gemacht. Ich glaube, ich war der einzige Anwalt, der es gemacht hat. Aber vielleicht gab es noch einen zweiten, kann ich nicht ausschließen. Auf jeden Fall habe ich es gemacht und das war interessant, dass ich dann zur Abteilungsleiterin beim Generalstaatsanwalt bestellt wurde, weil ich hatte einen praktischen Vorschlag gemacht, dass man die Stimmzettel einfach nochmal öffentlich aushöhlt. Dann kennen wir doch das Ergebnis. Und da sagte sie mir, das täte ja furchtbar leid, aber das ginge nicht, weil die Stimmzettel immer unmittelbar nach der Wahl vernichtet werden. Also nach der Auszählung vernichtet werden, so hat sie es natürlich gesagt. Nach der Wahl wäre noch besser, aber nein, nach der Auszählung, hat sie gesagt. Und insofern kann sie da leider strafrechtlich nichts machen. Dann wurde ich bestellt zum Justizminister. Da war der Rechtsanwalt Professor Dr. Vogel. Und der sagte, er hat die Genehmigung von Honecker, dass alle Bürgerinnen und Bürger der DDR in der Prager Botschaft, in der Warschauer Botschaft ausreisen dürfen, wenn sie in die DDR zurückkehren. Und sie werden auch anwaltlich betreut und spätestens nach 6 Monaten können sie ausreisen. Die Frist war übrigens viel zu lang. Dazu waren die Leute viel zu unruhig. Wenn sie vielleicht gesagt hätten, 4 Wochen oder 6 Wochen, das wäre vielleicht noch ein Reiz gewesen. Aber, und dann sagte er, er schafft das nicht. Das sind über 3000 Leute, wie soll er die alleine betreuen? Ob wir die in Kollegien, er war ja ganz privat, nicht im Kollegium, organisierten Rechtsanwälte nicht helfen können. Naja, habe ich gesagt, dann nehmen wir ihm die 15 Vorsitzenden und so und bieten ihnen das an, den Leuten. Und so bin ich mitgefahren nach Prag. Und das war schon ein Erlebnis. Also ungefähr 100 kamen und hörten sich das an und davon sind vielleicht 60 oder 70 zurückgekehrt. Der ganze Rest hat das überhaupt nicht interessiert. Aber wissen Sie, wie makaber das ist, wenn Sie in einem Raum sitzen mit Diplomaten der Bundesrepublik und essen und draußen sind 3000 Leute. Also es hat mir überhaupt nicht geschmeckt, muss ich sagen, obwohl es wahrscheinlich ein gutes Essen war. Aber die Atmosphäre war dafür nicht gegeben und dann wurde mir klar, so geht das alles nicht, so läuft das alles nicht. Und dann kam im September das neue Forum zu mir, das war diese breite gesellschaftliche Oppositionsorganisation, die sich bildete und sie hatten ihre Zulassung als Verein beantragt. Und der Innenminister der DDR hat sie mit der Begründung nicht zugelassen, dass sie staats- und verfassungsfeindlich seien. Und dann fragten sie mich, ob ich das Rechtsmittel der Beschwerde dagegen einlege, was ich auch gemacht habe. Das ist mir allerdings sehr übel genommen. Man darf nicht vergessen, der Generalsekretär hieß noch Honecker und die Mauer stand auch noch. Und das habe ich gemacht. Und dann kamen 2 Schauspielerinnen zu mir. Johanna Schall, übrigens die Enkeltochter von Bertolt Brecht und Walfriede Schmidt, beide am Deutschen Theater, und sagten, ja, wir machen da ein Forum. Sind Sie bereit, zu uns zu kommen und zu sagen, was die Polizei darf und wo auch Polizistinnen und Polizisten sich strafbar machen, weil es ja auch eine ganze Menge Gewalt auf den Straßen gab. Ich habe gesagt, ja, gut, das mache ich. Dann dachte ich, ich sitze da so einem Forum mit 9 anderen Leuten und wenn mal eine juristische Frage kommt, beantworte ich die. Dann stand ich ganz alleine da auf der Bühne. Darauf war ich nicht vorbereitet, dann hielt ich eine Rede. Datenschutz gab es ja nicht, die wurde natürlich mitgeschnitten und verteilt und in Kabaretts abgespielt und so. Das habe ich aber alles erst viel später erfahren, hat mir kein Mensch erzählt, hat er nichts dagegen. Trotzdem ganz interessant. Und da habe ich eben den Satz gesagt, wissen Sie, das sind alles so Zufälle im Leben, die dann immer Konsequenzen haben. Da ist denen gesagt, übrigens, alle diese Demonstrationen und Kundgebungen sind natürlich formalrechtlich illegal. Und das verstehe ich nicht. Man könnte doch mal eine legale Kundgebung versuchen. Ich meine, wenn sie nicht erlaubt wird, kann man ja immer noch eine illegale machen, aber man kann ja erstmal eine legale versuchen. Der Satz, der spielte dann eine Rolle, weil am nächsten Tag waren wieder die beiden Schauspielerinnen bei mir und sagen sie, jetzt haben sie uns einen Floh ins Ohr gesetzt, wie beantragt man denn eine legale Kundgebung? Ehrlich gesagt, das wusste ich auch nicht, da ich noch nie danach befragt worden war und habe dann nachgeschaut und festgestellt, beim Präsidium der Volkspolizei in Berlin. Und da habe ich dann geholfen und da wurde der Antrag gestellt. Die hatten sowieso schon vor den 4. November und letztlich wurde der 4. November genehmigt. Und die Konsequenz bestand wieder darin, dass sie mich anriefen und sagen, weil es ja eigentlich ihre Idee war, sollen sie als Erster nach den Schauspielerinnen und Schauspielern sprechen. Deshalb wiederum habe ich am 4. November auf dem Alexanderplatz meine erste Rede auf einer Kundgebung vor, weiß ich was, 500.000 Leuten gehalten. Und das war auch wieder interessant, da habe ich ja Schabowski getroffen, der mir insofern imponiert war, weil er der Einzige war, der nur ausgepult wurde und das hielt er durch. Und dann müssen Sie ja wissen, Politbüro-Mitglieder kannten das nicht, die wurden immer mit Ovationen begrüßt, ja, plötzlich das ganze Gegenteil. Und er hat das irgendwie einigermaßen durchgestanden, muss ich sagen. Wie dem auch sei, dann gab es Auseinandersetzungen zum Reisegesetz und ich glaube, das lief über Schabowski, ist auch egal, auf jeden Fall war ich am Montag, das war dann der 6. November, das erste Mal in meinem Leben im Fernsehen, weil an diesem Montag ein Reisegesetzentwurf veröffentlicht worden war. Und ich habe gesagt, der ist halbherzig, also entweder man erlaubt das Reisen richtig oder nicht. Und dann kam der berühmte 9. November und Schabowski. Nun muss ich ihm mal erzählen, was eigentlich geplant war und wieso das Ganze ein Missverständnis ist. Definitiv. Und zwar hatte das Politbüro beraten, dass sie nicht länger wollen, dass Bürgerinnen und Bürger der DDR, die für immer in die Bundesrepublik gehen wollen, die Botschaften besetzen, also die bundesdeutschen Botschaften besetzen oder über Ungarn, Österreich dann in die Bundesrepublik ausreisen. Und deshalb haben sie gesagt, wie kann man das ändern? Und das Innenministerium sagte, na, da muss man die ständige Ausreise gestatten über die Grenzübergangsstellen der DDR nach Westberlin und der DDR zur Bundesrepublik. Das war's. Und der Einzige, der an der Sitzung nicht teilgenommen hat, war Günter Schabowski. Es ist so. Und er bekam einen Zettel und da stand ständige Ausreise drauf. Ich als Jurist hätte gewusst, dass das nur die Ausreise ist, um die DDR für immer zu verlassen. Er dachte, es ist ständig auszureisen. Verstehen Sie? Also er dachte, alle dürfen ständig ausreisen. Das war ein Irrtum, das Ganze. Das ist nicht selten, dass Weltereignisse aus einem Irrtum heraus geschehen, nicht geplant sind. Es lag natürlich in der Luft, irgendwann wäre es sowieso passiert. Aber es wäre dann anders passiert. Dann hätten sie erst die ständig, dann hätten sie ein Reisegesetz beschlossen und dann wäre sozusagen so die Grenze bestehen geblieben. Aber da er das falsch verstanden hat, was ja doch ein Glücksfall war, hat er das so verkündet. Und der Botschafter der Sowjetunion in der DDR hat sich am nächsten Tag tief bei Krenz beschwert, dass er die Sowjetunion nicht gefragt hätte. Sie hätten die Mauer nicht öffnen dürfen ohne Genehmigung der Sowjetunion. Und nachmittags hat ihm Gorbatschow einen Glückwunsch geschickt, weil jetzt war sie ja nur offen, dann konnte er sich ja nicht mehr dagegen stellen. Verstehen Sie, so läuft Politik, um es Ihnen mal zu erklären. Und das war... Also dann war die Mauer auf und dann begann der gesamte Prozess der Einheit. Ich muss aber davor Folgendes sagen. Bis zum 4. November ging es nicht um Einheit. Es gab kein einziges Plakat auf dem Alexanderplatz für deutsche Einheit. Auch bei der ersten gewaltfreien Demonstration, also wo die Polizei keine mehr Gewalt mehr anwandte, am 9. Oktober in Leipzig gab es keine Plakate dafür. Das war für die Leute nicht vorstellbar. Deshalb spielte das keine Rolle. Reiserecht wollten sie, Versammlungsrecht wollten sie, Redefreiheit wollten sie, Meinungsfreiheit wollten sie, das wollten sie alles. Und die ersten Sprüche waren ja, wir bleiben hier. Das sollte eben besagen, wir wollen nicht alle nach dem Westen gehen, sondern wir wollen die DDR gründlich verändern. Auch ganz interessant. Und mit der Öffnung der Mauer stand dann eine völlig andere Frage. Und um Ihnen das nur auch zu erzählen, Mitte Dezember habe ich das erste und auch einzige Mal in meinem Leben mit Gorbatschow telefoniert, also gesprochen habe ich ihn öfter, aber telefoniert. Und da sagte er zu mir, wenn Sie die SED auflösen, lösen Sie die DDR auf, wenn Sie die DDR auflösen, lösen Sie die Sowjetunion auf. Fand übrigens auf den Schultern eines kleinen Berliner Advokaten die ganze Sowjetunion obendrauf etwas viel, ehrlich gesagt. Aber abgesehen davon, das war seine Haltung und das war auch ehrlich von ihm gemeint. Er war sehr erregt. Interessant war, als dann Hans Modrow Mitte Januar bei ihm war und danach Helmut Kohl bei ihm war, gab er das schon auf. Und als ich am 1. Februar bei ihm war, war er mit der deutschen Einheit einverstanden, auch mit der Währungsunion, bloß noch nicht mit der NATO-Mitgliedschaft. Das wollte er noch nicht, das kam erst später. Das beweist aber, dass das eine Zeit war, wo sich auch die Meinung eines Partei- und Staatschefs eines so riesigen Landes alle 2 Wochen änderte. Durch den Druck. Nicht, weil er so, flexibel ist, sondern weil der Druck so zunahm und die Spielräume immer enger wurden. Das muss man alles sehen. Jetzt bin ich bei der Stimmungslage heute. Ich komme dann immer wieder zurück. Sie müssen das ein bisschen gestatten, dass ich pendle. Und Sie müssen mir sagen, wenn die Stunde um sind, weil Sie mich ja dann fragen wollen. Ja? Machen Sie mal dann so ein Zeichen. Ja? Ich verstehe das schon. Oder so dürfen Sie auch machen. Nur nicht so machen, weil das ist missverständlich. Und gibt es übrigens diesen berühmten Witz von Karl Gott, dass die Chinesen immer so machen. Das soll das heißen, aber in 10 Sprachen. Das ist ja das ist auch nicht schlecht. Also, kommen wir zurück. Die Ungewissheit heute. Fragen Sie doch mal die Bundestagsabgeordneten, was das Interesse des Iran und Saudi-Arabiens am Syrienkrieg ist. Wenn Sie 5 treffen, die Ihnen eine einigermaßen plausible Antwort geben kann, dann ist das schon ein Glücksfall. Das heißt, die Unsicherheit durchzieht ja die gesamte Bevölkerung mit allerdings unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Ich werde zum Beispiel heute häufig, nicht heute, aber in der Zeit, sehr häufig eingeladen, sowohl in katholische als auch evangelische Kirchen, um dort zu sprechen, von der Kanzel. Erst habe ich gedacht, das liegt an deren Personalknappheit. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Denn ich habe Ihnen ja gesagt, und das wissen Sie auch, ich glaube nicht an Gott, aber fürchte eine religionsfreie Gesellschaft. Wenn Sie mich das fragen, erkläre ich Ihnen später, warum. Das ist wieder was anderes. Aber das Interessante ist, nein, in Wirklichkeit wissen die auch nicht mehr, sind sie auf dem richtigen Wege oder nicht. Und da sagen sie, dann kann man auch mal am Gysi zuhören, vielleicht hat er ja doch den einen oder anderen brauchbaren Gedanken etc. Und dann sind die Kirchen immer voll, weil es so selten ist, dass ein Gysi dort von der Kanzel spricht. Aber die zweite Erkenntnis, die ich gewonnen habe, wenn du mich auf so eine hohe Kanzel stellst, kriege ich wirklich eine pastorale Stimme. Furchtbar. Das, die Höhe des Raumes macht das aus. Und so nach 5 Minuten sage ich mir immer, Gysi, Quatsch, jetzt mal wieder normal. Ja, das. Und da hat mir nun wieder Frau Kessmann gesagt, ja, das ist das, was wir allen Pfarrern versuchen auszureden. Ja, sag ich, das liegt am Raum, an der Höhe. Das ist so, es hat so eine spannende Hohlheit. Und wenn du dann da von oben sprichst, ja, gut. Aber die Verunsicherung hat noch eine zweite Seite, nicht nur die politische Seite, sondern wir sind ja auch Zeuge, Handelnde und Betroffene einer neuen technischen Revolution. Die Digitalisierung. Das bedeutet Veränderung für das Leben der Menschen und der Produktivkräfte in noch einem kaum vorstellbaren Ausmaß. Das erinnert mich an die Zeit, obwohl ich damals noch nicht gelebt habe, als die Dampfmaschine erfunden wurde. Das Ergebnis war die technische Revolution mit einer völligen Veränderung der Gesellschaften. Und so geht es uns auch mit der Digitalisierung. Also selbst ein Bill Gates könnte einen überschaubaren Zeitraum von 10 Jahren heute kaum noch einschätzen. Zum Beispiel die Technologie der Halbleiter. Alle 3 Jahre entsteht eine völlig neue Generation, die mit den früheren nichts mehr zu tun hat. Das heißt, alles, was du nochmal gelernt hast, kannst du in den Papierkorb werfen. Deshalb sage ich Ihnen, also den wirklich Studierenden, Sie müssen sich darauf einstellen, dass Weiterbildung Sie Ihr Leben lang verfolgen wird. Und die Gewerkschaften müssen begreifen, dass die Weiterbildung in die Tarifverträge hineingehört. Das kann nicht mehr selbst überlassen sein. Kosten, alles muss geklärt werden, damit man einigermaßen auf den Stand bleibt. Aber dieses Tempo hat natürlich in unserer Gesellschaft ein Problem wegen der demografischen Entwicklung. Verstehen Sie, der Anteil der Älteren wird immer zunehmen. Die kommen da natürlich nicht mehr mit. Wenn ich mal 10 Jahre weiter denke, dann bin ich also 81. Was ich dann davon noch so mitbekommen habe und was an mir vorbeigegangen ist, weiß ich nicht. Nun zahlen Sie vernünftigerweise Steuern. Dadurch habe ich Mitarbeiter im Bundestag und die verstehen das. Das reicht mir ja. Aber wenn ich nicht mehr im Bundestag bin, bin ich ja auf mich alleine angestellt. Dann müssen Sie sich einen anderen Weg überlegen, wie Sie mir helfen können. Ich sage das nur deshalb, dass wir 2 Dinge begreifen müssen. Die digitale Herausforderung ist Chance und Risiko zugleich. Arbeitsplätze. Alle fürchten, dass viele Arbeitsplätze wegfallen. Da sage ich, erstmal stimmt das nicht, weil wir Menschen sind so gestrickt, dass wir uns bei einer neuen Technologie auch einen neuen Job einfallen lassen. Ich werde es Ihnen beweisen. Vor der Erfindung des Telefons gab es keine Telefonseelsorge. Und dann wird das Telefon erfunden. Dann sagen wir, können wir doch auch so machen. Also auch mit der Digitalisierung werden neue Jobs verbunden sein. Trotzdem kann es sein. Aber wenn es so weit kommt, dann müssen wir uns über zwei Dinge im Klaren sein. Seit der Sklaverei hat es Jahrhundert für Jahrhundert eine Arbeitszeitverkürzung gegeben. Die Gewerkschaften müssen dann darum kämpfen, dass die Arbeit gerecht verteilt wird und dass es bei vollem Lohnausgleich geschieht, weil es ja einen entsprechenden Produktivitätsanstieg gibt. Da werden die Unternehmer unzufrieden sein, dann werden sie aber zustimmen, wenn der Tarifvertrag 4 Jahre gilt, weil das dann wieder ausgeglichen ist, etc. Also da wird es Kompromisse gehen. Das Zweite ist, dass die Sozialsysteme sich verändern werden. Es geht nicht so weiter. Wir haben heute schon ein Unternehmen mit 100 Beschäftigten, ein anderes mit 1.000 Beschäftigten. Und natürlich muss das eine 1.000-mal Lohn bezahlen, das andere nur 100-mal. Aber das eine muss ja 1.000-mal Lohn nehmen, Kosten bezahlen und das andere nur 100-mal in die Sicherungssysteme, also Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, gesetzliche Rentenversicherung. Sehen Sie, und das wird sich verändern. Es wird dabei bleiben, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Beiträge bezahlen, aber die Unternehmen werden statt der Lohnnebenkosten, die werden gestrichen werden müssen, stattdessen werden sie eine Wertschöpfungsabgabe bezahlen. Die hat für sie folgenden Vorteil. Wenn die Wertschöpfung sinkt, sinkt auch gleich die Abgabe. Wenn sie steigt, steigt allerdings auch die Abgabe. Und es hat mit der Zahl der Beschäftigten nichts zu tun. Und dann hättest du bei gleicher Wertschöpfung bei 2 Unternehmen, das eine mit 100 Beschäftigten, das andere mit 1.000 Beschäftigten, die gleiche Wertschöpfungsabgabe für die Lohnnebenkosten. Und das Interessante ist, Sie müssen das nicht aufteilen zwischen Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und Krankenversicherung. Das passiert alles oben. Das ist nicht Ihre Sorge, nur Ihre Wertschöpfungsabgabe. Und das ist sicherer. Es ist abhängig von der wirtschaftlichen Stärke und nicht von der Zahl der Beschäftigten. Die Löhne bleiben natürlich, das ist klar. Aber die Lohnnebenkosten, sage ich Ihnen, wir werden es noch erleben, werden ersetzt werden durch eine Wertschöpfungsabgabe. Natürlich hat die industrielle Revolution auch viele Schäden angerichtet, auch ökologisch. Nun ist die Frage, ob die digitale Revolution das reparieren kann. Im Augenblick ist es noch ein bisschen gegenteilig, kann ich nur sagen. Aber wir wissen ja nicht, wie sich die Technologien diesbezüglich entwickeln. Aber was ist die eigentliche Gefahr? Die eigentliche Gefahr ist was ganz anderes. Wozu soll ich denn als Unternehmer ein Büro unterhalten, wenn die Arbeit von zu Hause genauso gut gemacht werden kann am Computer? Die werden eingespart werden. Und das Ergebnis ist eine Vereinzelung der Menschen. Das ist gar nicht gut. Das heißt, wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir den sozialen und kulturellen Zusammenhalt organisieren, damit nicht diese Vereinzelung stattfindet. Schon jetzt haben ja viele bei uns einen leichten Schaden, aber der nimmt dann noch enorm zu. Das darf man nicht vergessen. Und da vertragen wir auch nur einen begrenzten Umfang. Aber die Globalisierung wird auf der anderen Seite dazu führen, dass natürlich die Welt noch näher zusammenrückt bei Nachrichten, bei Dienstleistungen, Rohstoffen, Produktionsstoffen. Du kannst in Zukunft, eigentlich schon heute, von jedem Ort der Welt aus einen Weltkonzern leiten. Von Jamaika, von Afrika, natürlich auch in Friedrichshafen, spielt keine Rolle. Und dann suchen die sich natürlich den Ort aus, wo sie am wenigsten Steuern bezahlen. Und wir haben keine funktionierende Weltpolitik. Das ist das Entscheidende. Weder G7, auch nicht, wenn es wieder G8 wird, auch nicht G20, auch nicht die UNO. Und weil wir keine funktionierende Weltpolitik haben, haben wir eine Konkurrenz der Nationalstaaten. Wer bietet die billigsten Bedingungen für das Kapital, für die Konzerne, für die großen Banken, sodass die Wertschöpfung bei ihnen und nicht anderswo stattfindet? Und dieser Wettbewerb, der wird natürlich geführt zum Nachteil aller Beschäftigten und zum Nachteil aller Bevölkerung. Denn uns entgehen ja Milliarden an gerechtfertigten Steuereinnahmen dadurch, was ein zunehmendes Problem wird. Und ich frage mich immer, wer von denen da oben jetzt mal auf den Tisch haut und sagt, so geht das nicht mehr. Wir müssen uns verständigen. Und zwar einfach für die Gerechtigkeit in all unseren Gesellschaften. Sehr schwer, kann ich nur sagen. Ich will auch was zur Fluchtbewegung sagen. Wissen Sie, was das Neue ist?
Flucht gab es schon immer, wegen Krieg. Machen wir uns doch nichts vor, wenn hier bombardiert werden würde, würden Sie auch fliehen. Und wenn Berlin bombardiert werden würde, würde ich auch fliehen. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist Hunger, Elend. Nicht, dass die hungern und die im Elend sind, flüchten. Die können gar nicht mehr flüchten. Die Schicht darüber flieht, die Angst hat, herunterzufallen und dem entgehen will. Und dann gibt es inzwischen auch ökologische Ursachen für Flucht. Wenn es wirklich passiert, dass die Malediven überschwemmt werden, die können unter Wasser nicht leben. Dann kommen sie. So einfach ist es. Und dann haben die Konzerne eins unterschätzt. Sie haben doch das Handy erfunden. Machen wir uns doch mal nichts vor. Wir haben doch in Europa gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir leben. Nun haben sie aber ein Handy. Nun gibt es das Internet. Wissen Sie, was neu ist? Der weltweite Lebensstandardvergleich. Den hat es früher nicht gegeben. Deshalb war früher die soziale Frage überwiegend eine nationale. Plötzlich ist sie zu einer Menschheitsfrage geworden. Der Ingenieur in Uganda weiß genau, wie er lebte, wenn er hier Ingenieur wäre, oder in China, oder in den USA, oder wo auch immer. Und wenn wir diese Fragen nicht angehen, dann werden sie uns überwältigen. Mit einer Mauer verschaffst du dir nur eine Pause, eine vorübergehende Unsichtbarkeit. Und dann kommen die Probleme in einer Stärke, die du gar nicht mehr beherrschst. Auch das kann man aus dem Fall der Mauer lernen. Die, die dadurch lebten in Sicherheit, haben sie von einer Sekunde auf die nächste verloren und keine Chance mehr gehabt. Deshalb sage ich, wir müssen das ernst nehmen. Nun, mit der Herstellung der deutschen Einheit war es so, dass alle geglaubt haben, der Kapitalismus hat gesiegt. Ich sage, das ist ein Irrtum, er ist nur übrig geblieben. Was klar ist, ist, dass der Staatssozialismus gescheitert ist. Aber um es auch gleich zu sagen, es gab nur 3 Versuche für einen demokratischen Sozialismus. Alle 3 sind militärisch kaputt gemacht worden. Der Staatssozialismus hat sich selbst kaputt gemacht. Aber nicht die 3 Versuche zum demokratischen Sozialismus. Das erste war die Pariser Kommune. Militärisch kaputt. Das zweite war Prag 1968, militärisch kaputt gemacht. Das dritte war Allende in Chile, militärisch kaputt gemacht. Ist hochinteressant. Jeder Versuch eines demokratischen Sozialismus ist erstickt worden. Ich glaube, dass man eine Gefahr sieht, dass der anders und besser funktionieren könnte als der Staatssozialismus, vielleicht sogar als der Kapitalismus. Nun, wenn Sie von mir wissen wollen, was das ist, dazu sage ich Ihnen dann noch was. Zeit, also Sie geben mir ein Zeichen, ja? Also, es ist immer klug, genauer zu analysieren und zu wissen, was kann der Kapitalismus und was kann er nicht. Und dann verstehen Sie mich, weshalb ich demokratischer Sozialist geblieben will. Ich will nicht das überwinden, was er kann. Ich bin ja nicht bekloppt. Das will ich erhalten. Aber das, was er nicht kann, das muss überwunden werden. Was kann er? Er kann eine höchst effiziente Wirtschaft hervorbringen. Höchst effizient. Das kann er. Zweitens, er kann eine Top-Wissenschaft und Forschung hervorbringen. Schauen Sie sich das in den USA zum Beispiel an oder an Ihrer Universität. Aber ein paar mehr Nobelpreisträger kommen von da. Aber das holen wir noch auf. Ich will bloß sagen, also Top-Wissenschaft und Forschung. Er kann auch eine Top-Kunst und Kultur hervorbringen, die sich zwar kritisch mit ihm auseinandersetzt, aber er bringt sie hervor. Das kann er. Jetzt sage ich Ihnen, was er nicht kann. Er kann den Frieden nicht sichern. Und wissen Sie auch, warum? Weil es immer um den Zugang zu Ressourcen geht und weil an Kriegen zu viel verdient wird. Das Erste, was man überwinden muss, ist, dass an Kriegen verdient wird. Wenn wir das nicht überwinden, werden sie weiter zunehmen und schatten. Wenn sie weiter zunehmen und schatten. Das Zweite, was der Kapitalismus nicht kann, er kann keine soziale Gerechtigkeit herstellen. Er tendiert immer dazu, den Reichtum zu vergrößern in wenigen Händen und die Armut zu verbreiten. Ich sage Ihnen dazu gleich was. Das Dritte, was ihm sehr schwer fällt, ist ökologische Nachhaltigkeit, wenn es Produktionseinschränkung bedeutet. Das ist antikapitalistisch. Der Kapitalismus will nicht Produktion einschränken. Deshalb wäre jetzt auch Trump raus aus dem Paris-Einkommen. Deshalb ist es so schwer, die ökologische Nachhaltigkeit organisiert zu bekommen, selbst wenn es höchst vernünftig ist. Vernunft reicht alleine nicht aus, weil es immer Gegeninteressen gibt. Und die Emanzipation des Menschen, gut, die kann er auch nicht herstellen. Jetzt rede ich wirklich nicht über einen Staatssozialismus, der konnte das auch alles nicht. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, wie kriegen wir, und Sie dürfen das ja dann reformierten Kapitalismus nennen, ich nenne es dann demokratischen Sozialismus, überwunden das, was er nicht kann. Für die Wirtschaft, würde ich Ihnen sagen, habe ich klare Vorstellungen. Die großen Konzerne und großen Banken sind viel zu mächtig. Es gibt kein Primat der Politik. Die entscheiden, was die Politik macht und nicht die Politik entscheidet, was sie machen. Was schon deshalb nicht geht, weil wir Demokratie nur in der Politik haben, nicht bei den Konzernen. An der Wahl des Vorstandes sind wir alle nicht beteiligt. Aber indirekt oder direkt können wir die Kanzlerin wählen oder abwählen. Das ist wieder was anderes. Deshalb muss wieder das Primat der Politik hergestellt werden. Deshalb sage ich, die großen Banken, großen Konzerne sind zu mächtig. Entweder werden sie verkleinert oder an Gemeineigentum überführt, nach meiner Vorstellung. Dann haben wir auf der anderen Seite die öffentliche Daseinsvorsorge. Energie, Wasser, Bildung, Mobilität, aber auch Wohnen, hochinteressant. Und natürlich Teile der Kunst und Kultur und des Sports. Das ist öffentliche Daseinsvorsorge. Ein Krankenhaus muss sich nicht in erster Linie rechnen. Das ist falsch. Ein Krankenhaus muss in erster Linie für Gesundheit sorgen. Deshalb gehört die öffentliche Daseinsvorsorge nicht auf den Markt. Sehen Sie mal, wir haben in Berlin ein Wasserwerk. Wenn mir das gehörte, ich habe doch gar keinen Konkurrenten. Und ich brauche mehr Geld. Da fällt mir doch eine Lösung ein für das Problem. Das heißt, mit anderen Worten, das darfst du nicht privatisieren. Und wenn es privatisiert ist, muss es dennoch eine politische Zuständigkeit geben. Wenn der Bürgermeister einer Stadt seinen Bürgerinnen und Bürgern sagen muss, eure Mieten steigen unerträglich, ihr erlebt Zwangsräume, ich kann für euch nichts tun, gefährdet er die Demokratie. Wozu wähle ich ihn, wenn er in einer solchen Situation für mich nichts tun kann? Das meine ich mit politischer Zuständigkeit. So, und wenn wir die öffentliche Daseinsvorsorge vergessen und die großen Konzerne und Banken, dann kommt das Ganze dazwischen, weit über 90%. Und das ist meine Schlussfolgerung aus der DDR, soll zum Teil genossenschaftlich und zum größeren Teil privat sein. Allerdings, weil da wirkt der Markt. Er drückt die Qualität nach oben, die Preise nach unten, das macht Sinn. Und da brauche ich nur Rahmengesetze, die besser als heute die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Konsumentinnen und Konsumenten schützen. Ich will nicht immer im Supermarkt betrogen werden, wo der Bio draufsteht und hat ja nichts damit zu tun und so weiter. Man fühlt sich edel und das geht dann daneben. Also das kann man aber alles sichern, das ist was anderes. Jetzt sage ich Ihnen was zur Entwicklung. Die Schere in Deutschland, Europa und der Welt bei Einkommen, Vermögen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen nimmt zu. Sie klafft immer mehr auseinander. Die 45 reichsten Haushalte in Deutschland besitzen genauso viel wie die finanziell untere Hälfte der Bevölkerung, das heißt wie 41 Millionen Menschen. 45 Menschen und 41 Millionen besitzen das Gleiche. Das hat mit sozialer Gerechtigkeit nichts zu tun. Nichts. Wir haben 3,38 Millionen Vollzeitbeschäftigte, die weniger als 2.000 Euro brutto im Monat verdienen. Die werden alle auf Grundsicherung angewiesen sein. Wie wir das dann steuerlich bewältigen wollen, darum macht sich heute noch keiner Gedanken. Oder, und noch was, man kann immer den sozialen Frieden gefährden. Und wenn sich die Widersprüche weltweit und in Europa und in Deutschland immer mehr zuspitzen, dann kann es knallen. Aber das ist kein Knall nach links. Das ist dann ein Knall ganz nach rechts. Und es gibt viele Unterschiede zwischen Linken und Rechten. Der eine Unterschied ist, dass die Linken gegen die Stärksten in der Gesellschaft kämpfen. Die Rechten gegen die Schwächsten. Flüchtlinge haben keine Lobby. Gegen sie zu kämpfen, ist in Wirklichkeit feige. Aber der zweite Unterschied ist, die Rechten... Der zweite Unterschied ist folgendes: Die Linken machen von allem, was sie ankündigen, immer bloß die Hälfte. Das kann man ihnen ja auch vorwerfen. Die Rechten machen alles, was sie ankündigen. Schauen Sie sich das an, wenn ich das extremste Beispiel nehme: Hitler. Alles, was er in Mein Kampf geschrieben hat, hat er gemacht. Hat nichts ausgelassen. Wo du immer dachtest, na, so schlimm wird sich. Nein, es wurde so schlimm. Der Präsident in Brasilien macht alles, was er angekündigt hat. Er lässt nichts aus. Das darf man nicht vergessen, weil man immer so leichtfertig ist und sagt, na, so schlimm wird es nicht kommen. Doch, es kommt so schlimm. dieser komische Höcker da aus Thüringen, der ist doch wütend wegen eines ZDF-Interviews. Wenn er jetzt wirklich die Macht hätte, Sie glauben doch nicht, dass die beim ZDF blieben. Das lässt er nicht zu. Ich kann im Unterschied zu ihm verzeihen. Außerdem ist er wirklich ein sehr merkwürdiger Typ. Ich werde mich ein bisschen beeilen. Was wir mit Trump, Erdogan, Orban und den anderen erleben, ist der Versuch einer Gegenreformation zur Globalisierung. Aber sie greifen ja die Globalisierung nicht wirklich an, sondern wollen nur Bedingungen schaffen, damit das alles zu ihrem Vorteil ist und zum Nachteil anderer Länder. Und dann Mauern schaffen, damit die Nachteile aus anderen Ländern nicht in ihr Land kommen. Das ist eine solche Rückwärtsentwicklung im Denken und im Fühlen. Da waren wir vor Jahren wirklich schon deutlich weiter, kann ich sagen. Aber auch Deutschland ist jetzt natürlich in einer schwierigen Situation. Wir sind ja Exportweltmeister. Und zwar Netto-Export-Weltmeister. Also China exportiert mehr als Deutschland, aber sie importieren auch sehr viel mehr als Deutschland. Und die Schere zwischen Import und Export ist bei uns am größten. Aber wissen Sie, was die Konsequenz ist? Dann brauchen wir, stellen mehr her, als wir benötigen. Dann brauchen wir doch Länder, die weniger herstellen, als sie benötigen. Und die sollen das ja bezahlen. Dafür müssen sie Schulden machen. Die werfen wir ihnen dann wieder vor. Ja, was denn nun? Ich bin immer für eine Logik. Und wenn wir von unserer Exportabhängigkeit schrittweise wegkommen wollen, brauchen wir endlich einen Staat, der investiert und die Privatwirtschaft auch über die Kaufkraft ankurbelt. Das heißt höhere Renten, höhere Löhne, höhere Sozialleistungen. Anders geht es nicht. Es gibt einen gravierenden volkswirtschaftlichen Unterschied. Wenn Sie einem Milliardär im Monat 10 Euro mehr geben, oder einer Hartz-IV-Empfängerin im Monat 10 Euro mehr geben, gibt es einen gravierenden volkswirtschaftlichen Unterschied. Der Milliardär spekuliert mit 10 Euro mehr. Die Hartz-IV-Empfängerin kauft für 10 Euro mehr. Das ist der Unterschied. Deshalb ist das nicht gleichgültig, auch volkswirtschaftlich nicht gleichgültig, wohin Geld fließt. Aber Sie wissen ja, unsere Regierungskoalition hat ein sexuell-erotisches Verhältnis zur schwarzen Null. Deshalb sind sie nicht bereit zu investieren. Dabei, heute bekommst du für ein Darlehen zusätzlich Geld. Also früher musstest du ja irrsinnige Zinsen bezahlen, heute nicht. Und es liegt so da nieder, es ist ja gar nicht vorstellbar. Schauen Sie sich das doch mal an. Unsere Infrastruktur zerfällt, die Straßen- und Brückensanierung stockt. Schülerinnen und Schüler werden nach Hause geschickt, weil die Toiletten nicht mehr funktionieren. Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Ein schnelles Internet und Handynetze auf dem flachen Land sind eine Fata Morgana. Wissen Sie, dass wir bei der Digitalisierung weltweit auf Platz 90 stehen? Auf Platz 90. Slowakei und Uganda sind weiter als Deutschland. Wenn ich hier fahre, mein Telefon ist ständig unterbrochen. Das kennen die dort gar nicht mehr. Es ist ja abenteuerlich. Es fehlen uns 28.000 Menschen in der Pflege, und zwar in Krankenhäusern, 40.000 in der Altenpflege. Die Mieten explodieren, weil es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, der auch nicht gebaut wurde. Insgesamt schätzt die Kreditbank für den Wiederaufbau ein, haben wir einen Investitionsstau von 126 Milliarden Euro. Und das fällt uns irgendwann, es wird ja nicht billiger, es wird ja dann immer teurer. Je länger du wartest, desto teurer wird es. Ich will jetzt nicht an die Spitzenleistungen denken, wie zum Beispiel den BER in Berlin und Stuttgart 21. Das ist jetzt die Frage, wer gewinnt. Wird Stuttgart 21 teurer und dauert es länger oder BER? Also noch haben wir einen Vorsprung. Ich gönne aber Baden-Württemberg den Sieg, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, ganz hinbei. Also mit anderen Worten, wir müssen investieren. Du darfst niemals Schulden machen für laufende Ausgaben. Das ist völlig falsch. Und dann musst du noch was begreifen. Der Privathaushalt unterscheidet sich vom Bundeshaushalt. Wenn ich im Privathaushalt weniger Geld habe, muss ich mir überlegen, wie ich weniger ausgebe. Wenn ich im Bundeshaushalt weniger Geld habe, heißt das, es fließen weniger Steuern. Dann muss ich mehr ausgeben, um die Wirtschaft anzukurbeln und zu erreichen, dass ich wieder mehr Einnahmen habe. So wie es jetzt Portugal macht. Deshalb ist Portugal auf einem guten Weg, weil sie sich von Deutschland und anderen nicht nicht mehr haben zwingen lassen, den Abbauweg zu gehen, was ich übrigens auch historisch eine Unverschämtheit finde. Als es der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 überhaupt nicht gut ging, gab es den Marshallplan, einen Aufbauplan. Wir haben für den Süden nur Abbaupläne bereitgehalten, was auch deshalb wieder grotesk ist, weil wir selber ja mitschuld sind an den Krisen, auch über unsere Banken, über französische Banken, über vieles andere. Das wird dann aber so ausgelassen, das ist ja schon wieder zu kompliziert. Deshalb spielt es dann auch in den Nachrichten keine Rolle. Jetzt muss ich Ihnen letztlich noch sagen, ich will Ihnen noch erklären, warum die ein sexuell-erotisches Verhältnis zur schwarzen Null haben. Also ich kann Weltveränderungen in Vier-Augen-Gesprächen erreichen mit Ministern. Sag mal ein Beispiel. In meinem Wahlkreis, in dem ich direkt gewählt wurde, bisher zumindest dreimal, Treptow-Köpenick, gibt es viele Seglerinnen und Segler. Und als er noch Bundesverkehrsminister war, hat Herr Dobrindt ein paar Beschäftigte eingespart an den Schleusen. Das führte dazu, dass meine Seglerinnen und Segler nach 18 Uhr nicht mehr nach Hause kamen. Und unter Überwindung aller ideologischen Hemmnisse haben wir doch ein Gespräch geführt. Und dann hat er wieder ein paar Schleuser eingestellt. Jetzt kommen die auch nach 18 Uhr nach Hause. Wenn ich dort je wieder antrete, kommt mir das sehr zugute, weil Sie wissen, dass Sie mir das verdanken, nicht wahr? In gewisser Hinsicht. Also solche Weltveränderungen kann ich da erreichen. Aber wenn ich mit denen über die schwarze Null rede, bin ich völlig chancenlos. Und dann habe ich mir überlegt, wann in meinem Leben ich eigentlich für Vernunft und Logik nicht zugänglich war. Das war nur in den wenigen sexuell-erotischen Momenten. Da ist unser Verstand ausgeschaltet. Und deshalb ärgere ich Sie immer, indem ich Ihnen sage, dass Sie zur schwarzen Null ein sexuell-erotisches Verhältnis haben, was dafür spricht, dass es Ihnen anderswo fehlt. Nun sage ich noch was zur... Nun sage ich Ihnen noch etwas, was ganz wichtig ist, was immer übersehen wird. Deutschland wird bezahlt von der Mitte. Und zwar ausschließlich von der Mitte. Die Armen können Deutschland nicht bezahlen. Die kleinen Selbstständigen können Deutschland nicht bezahlen. Die wirklich Reichen, die Bestverdienenden werden nicht herangezogen. Und die großen Konzerne und Banken auch nicht. Deshalb muss in der Wirtschaft alles der Mittelstand bezahlen. Und deshalb haben wir den Steuerbauch bei der Einkommenssteuer, sodass die Mitte viel mehr bezahlen muss, als angemessen wäre, sodass der Unterschied dort zwischen Brutto und Netto ja gravierend ist. Und das hat seinen Grund. Weigel hat das eingeführt mit dem Steuerbauch und dann ist er nie wieder abgeschafft worden. Und als der Präsident des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft Hofen, da bin ich ja im politischen Beirat, Geburtstag hatte, habe ich ihn angerufen. Und dann sagte der zu mir, also Herr Gysi, das ist ja eine Unverschämtheit. Der Konzern X hat gerade den Gewinn Y gemacht und musste dafür 100 Millionen Euro Steuern bezahlen. Wenn ich den Gewinn gemacht hätte, müsste ich dafür 1,1 Milliarden Euro Steuern bezahlen. Können Sie mir erklären, woran das liegt? Ja, sage ich, Herr Hofen, das kann ich Ihnen erklären. Das liegt an der falschen Zusammensetzung des Bundestages, zu der Sie beigetragen haben. Da musste er wenigstens lachen. Ja, aber es stimmt natürlich. Und den Linken sage ich, wenn ihr kein Bündnis mit der Mitte schließt, seid ihr völlig wirkungslos. Wenn wir wirklich was machen wollen gegen die großen Konzerne und Banken, geht das nur im Bündnis mit der Mitte. Anders kann es gar nicht funktionieren. Und die sind eben auch sauer, dass sie das alleine zu bezahlen haben. Und genau das muss man ausnutzen. Die FDP, die mag ich auf eine bestimmte Art. Muss ich Ihnen erklären, als ich noch Fraktionsvorsitzender war, saß die immer rechts von mir. Und müssen Sie mal achten, Bundestagsabgeordnete reden entweder immer zur eigenen Fraktion oder immer zur anderen Fraktion. Ich habe schon deshalb nicht zur eigenen Fraktion geredet, weil ich keinen Zwischenbeifall haben wollte, was Sie erstaunen wird, weil das meine Redezeit abkürzt. Verstehen Sie? Da muss ich ja quatschen, solange die klatschen, schweigen, meine ich. Und das, die Zeit läuft ja immer weiter. Das konnte ich mir nicht leisten. Am Schluss können Sie klatschen, solange wollen, aber nicht dazwischen. Und so habe ich immer zur FDP gesprochen. Die Gefahr, dass Sie klatschen, war ausgesprochen gering. Und dann... Außerdem hörten Sie immer so lieb zu. Und dann habe ich gesagt, es ist wirklich tragisch, dass es im Bundestag nur eine Partei gibt, die die Interessen der Mitte vertritt. Und dann machten alle von der FDP so. Und dann sagte ich, und das ist die Linke. Und dann gingen sie gedreht durch die Decke. Und dann habe ich ihnen das erklärt. Sie sind nicht gegen den Steuerbauch bei der Einkommenssteuer. Damit vertreten Sie dort nicht die Interessen der Mitte, weil Sie sagen, das wird zu teuer. Ich sage, es wird nicht zu teuer, wenn wir einen gerechten Spitzensteuersatz ab einem bestimmten Einkommen machen. Dann nehme ich immer die 53% von Helmut Kohl, den kannte ich. Das ist kein Linksextremist gewesen, kann ich Ihnen garantieren. So, und das nehme ich nur für das, was einer von Ihnen mehr als 100.000 Euro im Jahr verdient. Also wenn Sie 105.000 Euro verdienen, müssen Sie für 5.000 die 53% bezahlen. Darunter sind Sie entlastet. Sodass die wirklich besser Verdienenden, mich eingeschlossen, mehr bezahlen müssen. Und dann sage ich immer zu den Unternehmern, und das ruinierte uns. Nee, sage ich, aber das erste Mal wird die Mitte entlastet. Die Lehrerinnen und Lehrer, die Polizisten, die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die Meister, die viel zu viel zahlen. Und ich möchte nicht auf deren Kosten leben. Deshalb will ich diesen Steuerbauch loswerden. Nun sage ich Ihnen noch, also, unsere Wirtschaft ist unter den Bedingungen eines stabilen sozialen Friedens zu dem geworden, was sie heute ist. Wir sollten dieses Fund, den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft, nicht leichtfertig für einen eventuellen kurzfristigen Vorteil größerer Gewinnmargen aus der Hand geben. Niemand weiß, was dann passiert. Uns hat die Bundesregierung mitgeteilt, wenn man 45 Jahre Vollzeit arbeitet und man will 1 Euro mehr als die Altersgrundsicherung, muss man pro Stunde 12,63 Euro verdienen. Der Mindestlohn liegt deutlich darunter, damit man ahnt, was da auf uns zukommt. Wissen Sie, wir werden der Verunsicherung und ihren Folgen nicht Herr, wenn die Menschen nicht wieder eine Perspektive für ein einigermaßen planbares Leben in sozialer und öffentlicher Sicherheit bekommen und der alte Grundsatz wieder Geltung erlangt, dass Eltern wissen, ihren Kindern wird es einmal besser gehen. Gerade das führt ja auch neben vielen anderen Faktoren zum Wunsch nach Kindern. Der Egoismus ist keine Lösung. Nun sage ich Ihnen noch, was mir besonders wichtig ist, etwas zu den Fehlern bei der Einheit. Erst zu den Chancen. Also, was hat die Einheit gesichert? Sie hat den Ostdeutschen nicht die Freiheit und Demokratie gebracht. Das stimmt nicht. Das hatten sich die Ostdeutschen selbst erkämpft. Nicht Kohl und die Bundesregierung. Die Ostdeutschen haben sich mit ihren Demonstrationen die Freiheit und die Demokratie erkämpft. Aber die deutsche Einheit hat das abgesichert. Das ist wichtig. Außerdem hat die deutsche Einheit Rechtsstaatlichkeit abgesichert. Das ist auch ganz wichtig. Dann hat sie auch noch einiges wirklich zusätzlich gebracht. Zum Beispiel die Sanierung der Städte, die Sanierung der Wohnungen und ein völlig anderes Kommunikationssystem. Das muss man alles sehen. Und ich sage das auch immer den Ostdeutschen, dass sie das nicht ausblenden, weil wir Menschen haben die Neigung, immer zu sehen, was uns fehlt und nie zu sehen, was wir haben. Das merken wir erst, wenn wir es nicht mehr haben. Das ist ganz klar. Und dann sage ich, aber abgesehen davon, von diesen Vorteilen gab es eben auch, wie ich finde, schwerwiegende Fehler. Der erste Fehler für mich, Sie können das anders sehen, bestand in folgendem. Ein Stück Osteuropa und ein Stück Westeuropa wurden vereinigt. Gorbatschow hatte die Idee, aber Bush wollte es nicht und Kohl wollte es nicht. Man hätte auch sagen können, gut, wir bleiben weder Osteuropa noch Westeuropa, wir werden neutral. Wenn Deutschland neutral geworden wäre bei seiner wirtschaftlichen Stärke, wären wir heute der Hauptvermittler bei allen Konflikten, egal ob Syrien, Palästina, Israel, Ukraine, Russland. Wir wären der Hauptvermittler. So sind wir in der NATO geblieben und entsenden weltweit unsere Soldaten mit allen Konsequenzen, die das hat. Ich sage Ihnen nur offen, meine Meinung ist, die erste Variante wäre mir viel lieber gewesen, schon auch wegen unserer Geschichte, Stichwort Nazi-Diktatur, Zweiter Weltkrieg. Aber das ist nicht geschehen. Aber auch als NATO-Mitglied können wir noch versuchen, zum Vermittler zu werden. Der zweite Fehler bestand darin, dass man die Eliten nicht vereinigt hat. Verstehen Sie, es ist doch leicht vorstellbar, dass ein Chefarzt und ein Oberarzt aus München nach Dresden ging und dort Chefarzt und Oberarzt wurde. Aber es ist nicht vorstellbar, dass ein Chefarzt und ein Oberarzt aus Dresden nach München geht und dort Chefarzt und Oberarzt wurde. War damals nicht drin. Und diese Eliten im Osten wollten ja gar nicht mehr zur PDS. Die sind wieder zu uns zurückgeschoben worden, wo sie eigentlich gar nicht mehr hin wollten, weil sie eben nicht wirklich vereint worden sind. Und da hat mir dann ein führender Bundespolitiker gesagt, das lag daran, dass das seine Eliten nicht wollten. Und da habe ich zu ihm gesagt, aber die Osteliten waren dann auch ihre Eliten. es dauert eben, bis man das begreift, dass man eine größere Zuständigkeit hat. Und irgendwann merkten auch die Facharbeiterinnen und Facharbeiter im Osten, wenn ihre Eliten nichts taugen, taugen ja auch sie nichts. Dann drehte sich das Bild. Auch interessant. Ich habe das alles wirklich original miterlebt. Dann war das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung falsch. Es gab Falle, da musstest du zurückgeben. Aber das hätte nicht die Regel sein dürfen. Sehen Sie, jemand, der Westeigentümer war und 30 Jahre das Eigentum schon nicht mehr hatte und einer, der da seit 30 Jahren wohnte, dann zu sagen, der hat ein Vorrecht, der 30 Jahre nicht dort war, gegen den, der da schon 30 Jahre wohnte, ist äußerst problematisch. Es ist schwer, ich will das gar nicht bestreiten, aber das ist zum Nachteil der Ostdeutschen entschieden worden mit allen Konsequenzen, die das dann wiederum hatte. Der nächste Fehler bestand darin, dass die Bundesrepublik Deutschland so über die DDR gesiegt hat, dass man doch großzügig sein kann. Wenn man großzügig ist, hätte man gesagt, schaut es euch genau an. Wenn die irgendwas besser machen als wir, und ich meine nicht das Ampelmännchen und nicht den grünen Abweichler, wenn die irgendwas besser machen, übernehmen wir das. Zum Beispiel, weil die DDR in der Gleichstellung der Geschlechter deutlich weiter als die Bundesrepublik, noch lange nicht am Ziel, aber deutlich weiter als die Bundesrepublik. Es gab Polykliniken, es gab die Berufsausbildung mit Abitur, eine vernünftige Einrichtung, 10. Klasse, 3 Jahre gelernt, Chemiefacharbeiter, gleichwertiges Abitur gemacht in der Zeit und dann Chemie studiert. Also das hatte ja Sinn. Alles weg. Wenn das nicht geschehen wäre, wenn man gesagt hätte, nee, 6 Sachen übernehmen wir, und zwar gravierende Sachen, dann wäre das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestiegen. Und sie hätten gesagt, ja, wir hatten zwar eine Diktatur, aber meine 6 Sachen sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten. Würde weniger AfD gewählt werden. Das mangelnde Selbstbewusstsein hat etwas damit zu tun. Und das Zweite ist, die Westdeutschen hätten erlebt, dass wegen des Hinzukommens des Ostens sich in 6 Punkten ihre Lebensqualität erhöht hätte. Ein solches Erlebnis ist den Westdeutschen nicht gegönnt worden. Das hat Folgen bis heute. Denn ich verstehe es doch, wenn ich hier aufgewachsen wäre, hätte ich damals auch ein Glas Sekt getrunken und heute würde ich sagen, naja, die kosten bloß Geld, ne? Kommt aber keins raus, dann nörgeln sie rum und wählen komisch. So in etwa ist die Einschätzung. Und das führt nicht zusammen. Deshalb wäre es so wichtig gewesen, 6 vernünftige Sachen zu übernehmen für ganz Deutschland und das auch laut zu sagen, dass man die übernimmt. Dann kannst du auch gleichzeitig mit Stolz sagen, welchen Unsinn du abgeschafft hast. In der Schule auch so eine Mischung. Fremdsprachenunterricht kannst du vergessen, von Staatsbürgerkunde und Wehrkundeunterricht will ich erst gar nicht reden. Geschichte war mir auch zu einseitig, zu wenig alte Geschichte, Mittelalter. Aber Mathematik und Naturwissenschaften und auch mein Deutschunterricht waren deutlich besser als in der Bundesrepublik. Und da hat mir einer was erzählt, das ist so typisch. In der DDR gab es für alle Schülerinnen und Schüler Unterricht in Astronomie. Und der Chef der Sternwarte in Treptow ging zum Bildungssenator und sagte, ja, wir haben immer ein Jahr Astronomieunterricht, es ist wichtig, dass die Kinder auch ein bisschen wissen mit den Sternen und Planeten und so weiter. Und Sie kennen das nicht in West-Berlin. Also ich wollte Ihnen vorschlagen, dass wir das für ganz Berlin einführen. Und er sagte, sind Sie dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten oder wir Ihnen? Abgeschafft. Punkt. Gibt's nicht mehr. In anderen ist es aufrechterhalten. An jeder Schule der DDR gab es einen Schulgarten. Damit die Kinder lernen, pflanzen und so weiter, gibt's nur noch in Thüringen. Jede Schule hat dort einen Schulgarten. Das ist interessant. Und die CDU aufrechterhalten, erst recht natürlich Herr Ramelow, um das mal ganz nebenbei zu erwähnen. So, und wenn Sie mich fragen, antworte ich Ihnen auch gerne, wirklich gerne, auf die Frage, was dazu führt, dass die AfD im Osten noch stärker gewählt wird als im Westen. Aber damit mir Fragen gestellt werden, muss ich ja irgendwann mal aufhören. Deshalb sage ich Ihnen noch als letzten Fehler die Orientierung der Treuhandanstalt. Die hat die ostdeutsche Wirtschaft nur passgerecht gemacht für die westdeutsche und keine eigene starke zugelassen. Wenn Sie sagen, die waren doch alle marode, dann sage ich, erstens waren sie nicht alle marode. Ich nenne Ihnen 2 Beispiele. Den ersten Kühlschrank ohne FCKW hatte die DDR. Warum konnte der nicht mehr hergestellt werden? Möchte ich gerne mal verstehen. Wir hatten als erste ein Fischfangschiff, das zugleich eine Fischfabrik war. Damit war ein gesellschaftspolitisches Problem gelöst. Es gab nicht nur die Fischfangmatrosen drauf, sondern auch die Frauen in der Fischfabrik, sodass sie ihre Frauen mitnehmen konnten. Reduzierte Scheidung, alles Mögliche. Und dieses Schiff ist so gut, dass Südkorea sich damit dumm und dämlich verdient. Die stellen sie her, weil die Bundesrepublik es ablehnte, dass die weiter in der DDR gebaut werden. Kann mir keiner erklären. Aber im Kern haben wir einen anderen Vorschlag gemacht. der scheinbar teurer klingt und doch billiger geworden wäre. Wir haben gesagt, per 1. Juli 1990 bekommt jedes Unternehmen ja noch in der DDR 100% der Lohnkosten als Subvention, ein Jahr lang. Danach vom selben Betrag nur noch 90%. Wieder ein Jahr später nur noch 80%, im 10. Jahr 10% und dann nichts mehr. Dann wären die Investoren interessiert gewesen, die Unternehmen zu retten, um die Subvention zu erhalten und nicht interessiert gewesen, eine mögliche Konkurrenz auszuschalten. Von den ausländischen Investoren sind 20% der Unternehmen in Insolvenz gegangen, 80% nicht. Von den westdeutschen Investoren sind 80% der Unternehmen in Insolvenz gegangen, 20% nicht. Das sagt alles. Und so hätte man ein anderes Interesse organisiert. Natürlich hätte es trotzdem Insolvenzen gegeben und auch Arbeitslose, aber nicht in der Zahl. Und wir hätten uns das ganze Geld gespart für diese komischen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und was es da alles gegeben hat. Und wieder ist das ein Umstand, der dazu führt, dass die sozialen Ängste im Osten doppelt so groß sind. Und weil sie doppelt so groß sind, fallen sie leichter auf die AfD herein und wählen sie. Ich weiß, dass viele die AfD wählen, weil sie rassistisch und nationalistisch ist. Es gibt aber viele, die ganz andere Motive haben. Aber ich sage Ihnen immer, wenn ihr Leute in der Nähe der Nazis wählt, seid ihr dafür verantwortlich, egal wie euer Motiv aussieht. Das muss man auch so deutlich sagen. Und ich finde, wir sollten uns über den Fall der Mauer freuen. Es hat das Leben vieler Menschen erweitert und verändert. Nicht so sehr im Westen, das räume ich ein, aber das liegt an den Fehlern, die ich schon benannt habe. Sonst wäre das hier auch besser. Im Osten ganz bestimmt. Bei der Einheit sind Fehler begangen worden, ich habe sie Ihnen gesagt. Und nun sind wir im 30. Jahr der deutschen Einheit. Und ich möchte, dass zwei Dinge jetzt passieren. Nicht 2024, auch nicht 2030 oder 35. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit in Ost und West und gleiche Rente für gleiche Lebensleistung. Es wird höchste Zeit, das haben wir immer noch nicht und auch das spaltet unnötig die Gesellschaft. Und nun haben Sie mir lange genug zugehört, dafür danke ich Ihnen. Jetzt bitte ich um Ihre Fragen.
Herr Gysi, ja. Hören Sie mich? Ja, jetzt geht's gut.
Ja, ich höre Sie, aber Sie mich nicht.
Doch, das kam auch über den Lautsprecher, was Sie gerade gesagt haben.
Doch, doch.
Ist wahr? Ich glaube, hier, wir sitzen nur genau unterm Lautsprecher, deswegen hören wir uns selber nicht so gut. Vielen Dank für Ihren Vortrag, für Ihre Rede. Ich bin Andreas Krumtung, ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik. Bei dem einen oder anderen, was Sie gerade ausgeführt haben, Stichwort Digitalisierung, habe ich auch genau hingehört, aber wir würden mit Ihnen gern noch kurz über Europa reden, bevor wir dann dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Sie sind ja aktuell noch Vorsitzender der Europäischen Linken.
Nein, ich bin das erste Mal in meinem Leben Präsident. Vorsitzender war ich schon so oft.
Verzeihung. Jetzt hat sich die Europäische Linke im Laufe der letzten Jahre ja auch in ihrer ganzen Breite ausdrücklich zu Europa positioniert, forciert auch gesamteuropäische Ideen, fordert beispielsweise eine Stärkung des EU-Parlaments. Wir haben in diesem Jahr 30 Jahre Mauerfall, nächstes Jahr 30 Jahre Wiedervereinigung. Und Sie haben auch gerade schön ausgeführt, dass das Mauern einreißen leichter ist als die Arbeit danach, als das Bewusstsein herzustellen, dass man gemeinsam in einem Land lebt, dass man möglicherweise aufgefordert ist, eine verbindende, einheitliche Identität herzustellen. Jetzt haben wir das in 30 Jahren schon in einem Kultur- und Sprachraum kaum geschafft. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, möglicherweise Schritte zu einer weiteren europäischen Integration, ich glaube bei der Linken im Manifest oder knapp 50% in ihrer Fraktion oder in der Linken sprechen sich dafür aus, auch eine europäische Republik zu bilden. Wie können wir dann diese Identität, dieses verbindende Element in Nord-, Süd-, Ost-, Westeuropa entwickeln, um uns dann zwischen dem Hegemon USA, der neuen Weltmacht China, mit unseren Werten in Europa zu positionieren?
Also es sind weniger als die Hälfte, aber die wollen die Europäische Republik auch nur als Vision, also als etwas, was man langfristig anstrebt. Darüber lohnt es sich ja nachzudenken. Ich sage Ihnen ein Erlebnis. Wenn Sie in China sind, ich war schon öfter in China, und Sie treffen einen Schweden, haben Sie plötzlich ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist interessant, dass da plötzlich etwas Europäisches entsteht, nicht gegen China, aber nur du freust dich einen, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, der eine ähnliche Sicht hat etc., weil Chinesinnen und Chinesen natürlich anders denken, auch anders handeln. Im Unterschied zu uns Europäern sind die bescheiden, scheinbar zumindest. Und das ist interessant. Also wenn ich einen führenden chinesischen Politiker frage und sage, Sie sind doch inzwischen eine Weltmacht, sagt er, vielleicht eine werdende. Wir würden so auf den Putz hauen, ja, dass, wenn wir in der Rolle wären. Aber das ist interessant, da sind die anders gestrickt. Deshalb erreichen die das alles und man merkt es kaum. Fast jeder Hafen gehört ihnen. Sie investieren in Afrika, in Lateinamerika. Und ich komme gleich auf Europa zurück. Und sie investieren immer nur mit eigenen Leuten und eigenen Unternehmen. Da habe ich ihnen gesagt, das geht nicht. Da muss man auch die Bevölkerung dort einbeziehen. Da haben sie mir dazu gesagt, wir haben 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner. Wenn die versorgt sind, dann kommen wir zu den anderen. So, also ist dann ihr Standpunkt klipp und klar. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes, gerade weil China eine Weltmacht wird und gerade weil die USA sich so benehmen, wie sie sich zurzeit benehmen, ist unsere Einheit gefordert. Das kriegt Liechtenstein allein nicht gebacken. So einfach ist es. So einfach ist es. Sowohl die Wirtschaftsfragen als auch die soziale Frage als auch die ökologische Nachhaltigkeit sind allein national nicht zu machen. Da kannst du Wichtiges entscheiden. Dafür brauchen wir Europa. Aber wir brauchen nicht, wie wir es jetzt haben, ein unsolidarisches Europa, sondern wir müssen wieder streiten für ein solidarisches Europa. Wissen Sie, welchen schwerwiegenden Fehler Frau Merkel begangen, was sie übrigens heute weiß, was ihr auch leid tut? Als noch ein vernünftiger italienischer Ministerpräsident sie anrief und sagte, wir schaffen das nicht mehr, es kommen so viele Flüchtlinge, hat sie gesagt, es gilt das Abkommen von Schengen, erledigt. Da musst du helfen. In einer solchen Situation hätte ich gesagt, ich rufe mal den französischen Präsidenten an und den englischen Premier, dass wir zusammen da was machen, um ihnen zu helfen. Haben wir nicht gemacht. Dadurch sind die Rechtspopulisten so gut vorangekommen. Jetzt helfen wir, aber jetzt ist es schon wieder zu spät ein bisschen, weil jetzt wieder andere Bedingungen herrschen in dem Land. Also du musst immer darauf aufpassen, dass du Solidarität niemals gefährdest. Und wenn du dich selbst nicht solidarisch verhältst, bekommst du auch keine Solidarität. Natürlich mit der Identität ist das schwer, schon wegen der vielen verschiedenen Sprachen. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Kultureinsätze. Ich will die doch nicht beseitigen. Unter einer europäischen Integration verstehe ich doch nicht, dass wir die Unterschiede aufgeben, sondern dass wir das zusammen machen, was wir zusammen machen müssen, das möglichst vernünftig und in Solidarität. Und dass wir dann auch dem Süden helfen und der Süden dann auch wieder uns entgegenkommt und nicht, dass wir einen Druck aufbauen, wie wir das bei Griechenland und Spanien gemacht haben, der natürlich auch demütigend war für die Menschen dort. Damit machst du dann die Idee kaputt. Da haben Sie recht. Und wir haben schon Schwierigkeiten, erst recht haben wir sie in Europa. Werfen wir nochmal wieder einen Blick in die USA, wieder einen Blick nach China, dann wird klar, dass wir die europäische Integration brauchen. Alleine haben wir keine Chance.
Mikro geht nicht, mach du. Doch. Ja, ah, sehr schön, sehr schön. Ach, top, vielen Dank. Ja, jetzt sind Sie schon Präsident, das heißt, Sie kommen hier nicht für eine Frage anscheinend, nehme ich an, aber für die ZU, aber... jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen sich...
Ihre Universität, nein, nein, das, ich bin ja 71, man muss immer Grenzen wahren. Will den einen Unterschied schildern, dann kommt gleich Ihre Frage. Wissen Sie, in der Diktatur gibt es kein Aufhören in der Politik, bis zum Tode. Ja. Der Honecker war seit 1953 im Politbüro, also im eigentlichen Machtzentrum der DDR. Und der wäre ohne den Umbruch 1990 nochmal für 5 Jahre zum Generalsekretär bestimmt worden, obwohl er schon jenseits von Gut und Böse stand. In der Demokratie gibt es den Wechsel, sie machen ihn bloß nicht. Wirklich, es ist eben so. Der Kohl, wenn der
in seiner letzten Legislaturperiode in der Mitte gesagt hätte, zum Ende hört er auf, wäre er mit Glanz und Gloria gegangen. Nein, er muss sich eine Wahlniederlage organisieren. Die Merkel, wenn sie in der Mitte der letzten Legislaturperiode gesagt hätte, zum Ende hört sie auf, wäre sie mit Glanz und Gloria gegangen. Nein, sie ist zwar Kanzlerin geblieben, aber unter welchen Krämpfen, nach welcher Niederlage? Ist überhaupt für mich nicht einsichtbar. Deshalb habe ich 2015 aufgehört, habe gesagt, das ist jetzt der Zeitpunkt, an die nächste Generation zu übergeben. Wenn ich wieder kandidiert hätte, hätten sie mich wahrscheinlich auch gewählt. Ich hätte natürlich auch bis zum 90. Lebensjahr Fraktionsvorsitzender bleiben können. Sie hätten ja gemerkt, dass ich nur noch Schnee erzähle, aber ich ja nicht. Ich wär ja mit meinen Reden zufrieden geblieben. Und bevor es soweit ist, musst du eben wissen, nee, Leute, nun ist gut. Aber Sie wollten mich ja was fragen.
Ich wollte Sie was fragen. Aber Sie antworten schon von allein.
Politiker antworten nie auf Fragen, sondern immer das, was sie glauben zu wissen. Das ist ein großer Unterschied.
Na klar. Ja, wir haben gerade über Hegemonialmächte gesprochen und so weiter. Muss dann also als Konsequenz daraus rein theoretisch, wir hätten jetzt das solidarische Europa rein theoretisch auch vielleicht mit einer progressiven Linken. Wie sollte Europa dann nach außen auftreten? Sollten wir dann nicht auch viel, viel, viel stärker nach außen hin auftreten? Und wie sollte man sich dann bei Konflikten wie Krim-Krise oder Ähnliches dann auch wirklich positionieren? Weil, ja, wie gesagt, wir haben es dann mit einer anderen politischen Lage, als das vielleicht noch zum Fall der Wende war.
Also das Problem ist, dass wir in Europa drei Atommächte haben, Großbritannien, Frankreich und Russland, die anderen nicht. Und dass alle Atommächte das Atomabkommen, den Atomwaffensperrvertrag insofern nicht erfüllen, weil da drin stand, und die müssen allmählich ihre Atomwaffen abbauen. Das haben sie alle nicht getan, sodass jetzt die Gier groß wird, was uns alle beschäftigt. Ich war in Indien, als sie gerade ihre Atomwaffen hatten, dann hat er zu mir gesagt, habe ich gesagt, wissen Sie, muss das sein, dass Sie jetzt auch Atomwaffen haben, neben Pakistan und so. Und dann sagt er zu mir, sagen Sie mal, hatte Jugoslawien vor Beginn des Krieges der NATO Atomwaffen? Nö, sage ich. Aha, glauben Sie, dass Sie einmarschiert wären, wenn Sie Atomwaffen gehabt hätten? Sag ich, nee, wahrscheinlich nicht. Sehen Sie, sagt er, deshalb haben wir die Atomwaffen. Das heißt, die Atommächte selbst haben dafür gesorgt, dass sie unangreifbar sind, sodass es immer mehr Staaten gibt, die auch unangreifbar werden wollen. Wir müssen hier umdenken, sonst werden wir das Problem mit dem Iran und anderen immer verstärkt bekommen. Wir haben bisher 8 Atommächte. USA, Großbritannien, Frankreich, China, Russland, Pakistan, Indien und Israel. Das sind die Atommächte. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Auch die 8 machen sie aber nicht. Das Zweite ist, wir müssen eben die Wirtschaftspolitik ändern. Wir müssen begreifen, unsere Exportabhängigkeit zwingt die anderen Länder zu Schulden. Wenn wir uns verändern, können die sich auch verändern. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann nimmt es zu. Sie wollen ja eine abgestimmte Außenpolitik haben, funktioniert nicht. Sie wollen eine abgestimmte Militärpolitik haben, da drängen Sie jetzt ganz darauf. Ich habe ja gesagt, da waren die Linken schon erschreckt, ich habe gesagt, ich bin mit einer europäischen Armee unter einer Bedingung einverstanden, dass die nationalen Streitkräfte alle abgeschafft werden. Dann kann es nämlich nie wieder einen Krieg zwischen zwei Nationalstaaten in Europa geben. Aber daran denken Sie ja nicht, Sie wollen das ja obendrauf haben. Das finde ich ganz falsch. Europa darf nicht zu einer Interventionsmacht werden. Also mit anderen Worten, wenn wir das Europäische Parlament stärken, zum Beispiel gibt es eine Schwäche, die haben kein Initiativrecht. Das Parlament darf von sich aus keinen einzigen verbindlichen Beschluss fassen, sondern nur, wenn es eine Richtlinie der Kommission gibt, können sie dazu Ja oder Nein sagen. Das ist immer nur eine Ratifizierung, mehr ist es nicht. Das geht nicht. Denn die Kommission wählen wir nicht, wir wählen das Parlament. Und dann sage ich Ihnen als Letztes, Sie können danach fragen oder nicht, ein Problem bei der Wahl der AfD oder der Front National und anderen besteht auch darin, dass die etablierte Politik den schlechtesten denkbaren Ruf hat. In der Skala der anerkannten Berufe liegen die Politikerinnen und Politiker an letzter Stelle, an vorletzter Stelle übrigens die Rechtsanwälte. Ich kann mir immer überlegen, Gegner an vorletzter Stelle oder an die letzte Stelle. Ja, das ist auch ganz witzig. Das hat natürlich alles Gründe und Sie machen sich darüber keine Gedanken. Ich sage Ihnen 2 oder 3 Fehler. Der erste Fehler ist die falsche Sprache. Du kannst im Bundestag nicht über die Veräußerungserlösgewinnsteuer sprechen, ohne es einmal zu übersetzen.
Volksvertreter müssen so sprechen, dass alle verstehen, worum es geht. Das, der zweite Fehler besteht darin, dass sie Argumente nicht nach Prinzipien benutzen, sondern so, wie sie sie brauchen. Mal sind Menschenrechtsverletzungen ganz schlimm, mal siehst du drüber hinweg. Das geht nicht. Mir ist erklärt worden, ich war ja gegen den Krieg gegen Jugoslawien, aber mir ist erklärt worden, Serbien verletzt die Menschenrechte der Kosovo-Albaner. Und Kosovo-Albaner beginnt vielleicht sogar ein Völkermord. Und selbst wenn sie Recht haben, unter vier Augen, und das wirklich völkerrechtswidrig ist, müssen wir es machen, um das zu stoppen. Ist nicht meine Argumentation. Aber wenn das meine Argumentation ist, kann ich nicht erklären, weshalb wir bis vor kurzem an Saudi-Arabien Waffen liefern. Nicht nur, dass die Menschenrechte im Innern verletzen, sondern die führen ja einen Stellvertreterkrieg um den Jemen gegen den Iran. Und da riegeln sie ganze Gebiete ab und lassen in die Gebiete weder Lebensmittel noch Medikamente, sodass die Menschen an Krankheiten und an Hunger sterben. Das ist ein beginnender Völkermord. Wenn du einmal sagst, das ist so schlimm, dass ich die Bundeswehr hinschicke, um es zu stoppen, und in dem anderen Falle sagst, das ist mir sowas von wurscht, ich mache trotzdem mein Geschäft mit Waffen, machst du dich eben restlos unglaubwürdig. Und wenn du eine Europawahl organisierst mit Herrn Weber und danach eine Frau von allein, die überhaupt nicht aufgetreten ist, gesagt, nur aus der Zauberkiste holst, fühlen sich die Wählerinnen und Wähler der Union zumindest verarscht, um es mal im Klartext zu sagen. Und sie begreifen es nicht. Und damit das nicht falsch klingt, meiner Linken mache ich da auch Vorwürfe, weil sie nämlich in manchen Ländern Menschenrechtsverletzungen schwerer verurteilt als in anderen. Und da sage ich immer, das geht nicht. Ja, ich kann zum Beispiel, wenn ich in Kuba bin, mache ich das anders. Ich lobe erstmal. Ich sage, ihr habt ein tolles Bildungssystem, ihr habt ein tolles Gesundheitssystem. Dann hören sie dir zu. Und dann sage ich, aber Folgendes geht nicht. So, wenn du natürlich nicht mit dem Lob anfängst, hast du keine Chance. Also so mache ich das. Aber ich sage es eben. Und viele sagen das bei uns nicht oder zumindest zu lasch, was sie wieder bei Brasilien ganz anders sagen würden. Und das geht nicht. Also selbst wir sind nicht frei davon. Noch harmlos im Vergleich zur Regierung. Aber trotzdem, du musst dir immer überlegen, wenn du in die Politik gehst, du brauchst Prinzipien, nach denen du dich richtest. Und zwar selbst, wenn es deinen Freund trifft, darfst du das Prinzip nicht aufgeben. Du kannst den Ton verändern, das kannst du alles machen, aber du darfst das Prinzip nicht aufgeben. Und das macht die Regierung ständig. Und deshalb sind wir über viele Jahre und Jahrzehnte so unglaubwürdig geworden. Die ganze etablierte Politik. Und die PDS und die Linke waren ja im Osten die Protestpartei. Das heißt, wir wurden ja von einem Teil wegen unserer linken Auffassung gewählt, aber von einem anderen Teil nur gewählt, weil sie wussten, alle anderen Parteien ärgern sich maßlos, wenn wir einen Stimmengewinn haben. Und das funktioniert nicht mehr. Und meine Partei jammert. Und dann sage ich immer zu ihr, aber ihr seid in der Regierung noch von Brandenburg, ihr seid in der Regierung von Berlin, ihr stellt den Ministerpräsidenten von Thüringen, da könnt ihr ja lange erzählen, dass ihr eine Protestpartei seid, glaubt euch bloß keiner mehr. So einfach ist es. Und es ist ja auch wahr. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten in Brandenburg und Sachsen 2% zugelegt. Meinen Sie wirklich, dass der Vorstand der CSU außer sich gewesen wäre? Das hätte die gar nicht interessiert. AfD, das interessiert sie. Und deshalb gibt es zwei Arten von Wählern und Wählerinnen der AfD. Die einen, die wollen den Nationalismus und auch den Rassismus. Und dann gibt es den Teil, der ist mit der etablierten Politik so unzufrieden, dass sie deshalb die AfD wählen, weil sie wissen, dass sich alle anderen darüber ärgern. Ich kann das überhaupt nicht legitimieren. Ich will es nur erklären. Und das ärgert mich maßlos. Und ich sage Ihnen immer, ihr seid verantwortlich für das, was ihr wählt. Und wer den Höcke wählt, also wirklich wahr, also nee. Also.
Wenn der
war Lehrer. Wenn der rausfliegt aus dem Landtag, will der wieder als Lehrer arbeiten. Da müssen wir eine Grenze ziehen, finde ich. Oder die Schülerinnen und Schüler streiken und gehen einfach nicht zu seinem Unterricht. Denn ich habe immer die Jugend dafür kritisiert, dass sie wenig rebellisch ist, was ja auch stimmte. Aber jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Sie können mich ja mal nach Greta Thunberg fragen.
Jetzt wechsle ich schon wieder die Fragereihenfolge, weil ich eben dachte, Sie sprechen über Thüringen. Mensch, da hätte ich auch noch eine Idee, aber...
Ja, fragen Sie was zu Thüringen.
Okay. Nee, machen wir gar nicht. Wir gehen jetzt eher auf Greta Thunberg, nicht ganz. Aber Sie sagten vorhin im Vortrag schon, sprachen Sie davon, dass es keine funktionierende Weltpolitik gäbe, dass wir auch aufgrund dessen einen Steuerwettbewerb zwischen den Nationen hätten. Das fand ich ganz interessant. Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet für heute Abend. Da habe ich eine nette Aufzeichnung gefunden. Maischberger, 1999. Da saßen Sie mit Frau Merkel, damals noch in anderer Rolle, in der Runde. Und da sagten Sie, wir müssten lernen, den Weltmarkt so beherrschbar zu machen, dass er ökologisch und sozial ausgerichtet ist. Das hat erstmal keiner abgestritten, die ganze Runde fand das super. Jetzt werden Sie wahrscheinlich auch zu denen gehören, die sagen, ja, aber passiert ist danach ja auch nichts, auch in den Folgejahren nicht.
Ich würde nicht sagen nichts, aber zu wenig.
Heute, so im Angesicht von globalen IT- und Internetunternehmen, rückt das ja wieder ein bisschen mehr in die Mitte des politischen Mainstreams. Jetzt würde ich Sie gerne, das ist ganz bisschen persönlich, ist das nicht anstrengend, manchmal Themen über so lange Zeit zu forcieren und am Ende dann zu sehen, jetzt kommen wir dann zu den Grünen und zu Thunberg, dass dies sich prozentual eher bei den Grünen als bei der Linken niederschlägt?
Ja, wobei es so ist, komischerweise hat man im Alter Geduld. Die Jugend hat keine Geduld, dabei hat die viel mehr Zeit. Also ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, aber es ist ungerecht organisiert. Aber das liegt daran, in der Opposition hast du eine Funktion, du musst versuchen, den Zeitgeist zu verändern. Deshalb bin ich auch so viel in diese blöden Talkshows gegangen, weil das ist die einzige Chance, weil die Reden im Bundestag reichen nicht aus. In den Nachrichten kam ich damals ja nur vor, wenn es etwas extrem Negatives zu berichten gab. Also musste ich versuchen, den Ausgleich über die Talkshows zu erreichen. Und das ist mir nicht mir alleine, natürlich vielen anderen zusammengelungen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Anfang der 90er Jahre habe ich einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorgeschlagen. Drei Gewerkschaften waren auf meiner Seite, alle anderen Gewerkschaften waren dagegen, SPD war dagegen, Union sowieso, FDP erst recht, Grüne auch. Einsam war ich mit meiner Funktion. Und wenn ich Ihnen damals gesagt hätte, 2013 wird die CSU den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn mit den anderen zusammen beschließen, hätten Sie mir empfohlen, mich in die geschlossene Psychiatrie zu begeben. Hätte ich auch gemacht, weil es so absurd klang. Aber im Laufe der vielen, vielen Jahren hat sich eben der Zeitgeist verändert. Und immer wenn du es schaffst, nie alleine, mit anderen zusammen, dass sich ein Zeitgeist verändert, dann verändert sich auch die Regierung. Und diese Veränderung des Zeitgeistes führt auch zur Zustimmung zu den Grünen. Das ökologische Thema war ja nie so spannend wie heute. Und in dem Moment, wo es die Menschen plötzlich erfasst, reagieren sie anders. Der Unterschied ist, dass die Grünen glauben, mit den bisherigen Strukturen könnten sie das hinbekommen. Das glaube ich nicht. Und der zweite Unterschied ist, sie wollen immer antiökologisches Verhalten teuer machen, damit es selten wird. Das stimmt. Dann wird es auch zum Privileg. Verstehen Sie, ich kann es mir noch leisten und andere nicht. Deshalb sage ich immer, es darf nie die Antwort der Linken sein. Die Linken müssen immer sein, ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Und was bedeutet das? Ich kann den Leuten auf dem Lande nicht das Auto wegnehmen, solange der Bus einmal am Tag zur Kreisstadt fährt. Das ist eine Unverschämtheit. Entweder wir bezahlen von unseren Steuern, dass ein regelmäßiger Verkehr stattfindet. Dafür zahlen wir ja Steuern, damit sowas eben auch finanziert wird. Natürlich rechnet sich der Bus nicht, aber es ist ja wieder öffentliche Daseinsvorsorge. Dann gilt es, andere Maßstäbe anzusetzen. Oder zum Beispiel sage ich auch, die Kumpel, die Braunkohlekumpel, die Steinkohlekumpel, das waren mal die edelsten Arbeitnehmer in unserer Gesellschaft. Die hatten einen fantastischen Ruf, jetzt werden die zum letzten Dreck gestempelt. Das will ich auch nicht. Ich möchte, dass eine Braunkohlengrube geschlossen wird, aber ich will am gleichen Tag den Kumpeln sagen, was für einen neuen Job sie haben. Und das geht, wenn man es will. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. In der DDR gab es auch Steinkohlenabbau. 10.000 Beschäftigte wurde eingestellt. Alle 10.000 bekamen einen neuen Job. Wenn du es willst, kriegst du es auch hin. Es ist nicht leicht, das will ich gar nicht bestreiten. Aber immer diesen Zusammenhang herstellen. Sonst kriege ich auch viel zu viele Gegner der Ökologie, wenn ich die damit verbundenen sozialen Probleme nicht löse. Deshalb sage ich immer ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Ich will es nicht hinausschieben, sondern ich will genauso schnell und zeitgleich die sozialen Fragen, die in dem Zusammenhang entstehen, lösen.
Herr Gysi, eine Frage hätte ich noch, bevor ich dann auch ans Publikum verweisen würde. Und zwar haben Sie gerade eben davon gesprochen, dass die Linke keine Protestpartei mehr sei.
Am Westen vielleicht noch eher, aber im Osten nicht.
Ja. Genau, im Osten nicht. Und im Osten haben Sie auch, glaube ich, in der Super-Illo war das davon gesprochen, dass es da eher so eine Art Etablierung gibt. Und das kann man ja vielleicht auch sehen. Jetzt sind wir heute im Schwabenland am Bodensee. Da sieht das nicht ganz so aus mit den Prozenten in den Wahlen. Ja, hat die Linke da nicht auch ein Ost-West-Problem, das sie da überwinden muss und Was wäre da denn eine Antwort drauf?
Naja, also ich meine, von allen politischen Parteien, das größte Ost-West-Problem hatten immer wir. Das ist doch klar, uns gab es ja im Westen gar nicht. Und dann bekamen wir Mini-Landesverbände und erst durch die Vereinigung mit der WSG, also eine Abspaltung von der Sozialdemokratie nach Agenda 2090 und 2019 und so weiter, was da alles passiert ist, seitdem sind wir hier stärker. Baden-Württemberg ist schwer für uns. Auch Bayern ist schwer für uns, da müssen wir hart arbeiten und einheitlicher auftreten. Das ist wichtig. Die Leute müssen genau wissen, was ihnen die Linke in Baden-Württemberg bringt oder in Bayern bringt. Und wenn man dann zu Flüchtlingen so halb unterschiedliche Auffassungen hat, zum Euro halb unterschiedliche Auffassungen, dann gehen sie. Das wollen sie nicht. Was ich verstehen kann. Trotzdem muss ich Ihnen sagen, wie heißt denn der Stadtteil von Stuttgart? Feuerstein? Wie? Feuerbach. Ja, ich habe dort das Fass angestochen, verstehen Sie? War eingeladen und habe die Rede gehalten. Und das Zelt war voll und Sie waren begeistert. Und ich hätte den Rekord geschafft. Nach einem Schlag war der Hahn schon drin, aber ich, Idiot, klopfe noch ein zweites Mal. War gar nicht nötig, ärgert mich noch heute. Mit anderen Worten, ich komme gerne nach Baden-Württemberg und mir hat jemand aus Baden-Württemberg erklärt, was ich überall verbreite, das stimmt nicht, dass die Schwaben geizig sind. Sie sind nur ökonomisch. Das finde ich einen sehr schönen Spruch, den merke ich mir. Ja, ökonomisch. Aber in Wirklichkeit haben Sie natürlich recht. Unsere Landesverbände sind kleiner. Aber es ist nicht unwichtig. Wir sind jetzt in der Landesregierung in Bremen. Das ist zwar das kleinste alte Bundesland, aber es gab gar keinen Aufstand. Stellen Sie sich mal vor 10 Jahren wäre Bremen auf die Idee gekommen, uns mit in die Landesregierung zu nehmen. Der wäre Bayern aus Deutschland ausgetreten. Verstehen Sie? Also heute nehmen Sie das hin. Die nächsten Wahlen haben wir in Hamburg und da die SPD ja stolz darauf ist, immer zu verlieren und das ja auch weiterhin möchte, werden sie auch in Hamburg verlieren, sodass es dort wieder eine Dreierkonstellation geben könnte, dann wäre es das zweite Bundesland. Bis wir nun in der Landesregierung von Bayern sitzen, dauert es noch eine Weile, das räume ich ein. Baden-Württemberg ist auch schwer, aber immerhin haben Sie schon einen grünen Ministerpräsidenten. Das war vor 20 Jahren auch noch nicht vorstellbar. Deshalb sage ich, es verändert sich alles. Und die deutsche Eide haben wir vollendet, wenn eine ostdeutsche Frau mit Migrationshintergrund Ministerpräsidentin von Bayern wird. Aber das dauert noch eine Weile.
Dann,
darf ich Ihnen noch eine Geschichte von Bayern erzählen? Da bin ich immer stolz drauf. Marienplatz, aber 90er Jahre, nicht 2000er Jahre. Völlig voll, 6000 Leute. Und ich quatschte da. Und die lachten und klatschten. Und am Schluss sagte ich etwas, was man ja normalerweise nie auf einer Kundgebung sagt. Sagte ich, darf ich Ihnen mal sagen, was mich an Ihnen so stört? Alle guckten so. Und da sage ich ja, heute lachen sie und klatschen die ganze Zeit, Sonntag wählen sie uns trotzdem nicht. Und dann lachten sie wieder und klatschen. Ich wollte Ihnen ja nur sagen, ich bin ja nicht so doof, dass ich nicht weiß, dass Sie nur aus Neugierde kommen, dass das mit dem Wahlverhalten nichts zu tun hat. Aber trotzdem, das haben Sie dann auch wieder gemocht. Deshalb habe ich mir natürlich schneller bestimmte Türen geöffnet als andere. Das muss ich einfach aussehen. Und dass ich dann eben so einen Verein durchsetzt und sagen, wir laden den Gysi ein und im Jahr davor konnte ich nicht, aber dieses Jahr konnte ich und dass ich das dann auch mache und dass dann auch die Medien eher wohlwollend berichten. Sehen Sie den Orden wieder, den tierischen Ernst, habe ich natürlich erst bekommen, als ich nicht mehr Fraktionsvorsitzender war. Das ist ein Vorstand fast nur aus CDU-Leuten. Aber danach haben sie gesagt, nur wenn nur einer wirklich Humor hat, dann der Gysi, der Stoiber hat den Orden gekriegt. Der hat noch nie in seinem Leben einen Witz gemacht. Der weiß gar nicht, was das ist. Ja? Also, ja. Aber ich will wohl sagen, und zum Beispiel der Orden wieder den tierischen Ernst, das klingt nur humorvoll. Nein, das war die Akzeptanz durch die Bourgeoisie. Punkt. Sonst hätten sie das nicht gemacht. Und der Saal war ja voll und hat getobt. Und bevor Sie Ihre Frage stellen, wissen Sie, dass ein Satz gestrichen worden ist, also ein bisschen mehr wegen zu lang, aber der Satz ist auch gestrichen worden, als ich in der Heute-Show war. Und da war nur eine halbe Stunde zwischen der Aufzeichnung und der Sendung. Natürlich nur aus Gründen der Länge. Wissen Sie, welcher Satz das war? Das war der Satz, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass bisher alle gefälschten Dissertationen aus dem Westen kommen? Das wollten die nicht senden.
Und als Kretschmann, ne, Ihr Ministerpräsident, den Orden wieder den tierischen Ernst bekam, habe ich ja eine Laudatio auf ihn gehalten. Und da habe ich erzählt, dass aus Zeitgründen ein bestimmter Satz gestrichen wurde. Also es gab keine anderen Gründe dafür. Und deshalb werde ich den Satz, dass bisher alle gefälschten Dissertationen aus dem Westen kamen, heute nicht wiederholen. So blieb er drin.
Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.